Die Textlesung finden wir in Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Nun wünsche ich Chile Gottes Segen bei seiner Predigt, die er übertitelt hat, erfüllt mit dem Heiligen Geist.
Ich freue mich, bei euch zu sein, auch mit dem Wort dienen zu dürfen heute Morgen. Ich weiß nicht, hin und wieder habe ich so das Gefühl, dass wenn gepredigt wird hier vorne, dass es bei vielen hier hineingeht und da wieder hinausgeht. Wenn ich dann hin und wieder da zur Teilete komme und dann frage, und nicht hier war, am Morgen bei der Predigt, ich frage, was war jetzt? Was war jetzt heute Morgen auch schon wieder? Ich schließe natürlich alle diejenigen aus, die überhaupt nicht zuhören, das gibt es offenbar auch, die vielleicht auch schlafen. Aber ich habe mich grundsätzlich belehren lassen müssen in dieser Hinsicht. Es stimmt nicht, dass etwas hier hineingeht und da wieder hinausgeht. Sondern, ich meine, es gibt ja viele, die sagen, ja, wenn ich in irgendeine Veranstaltung gehe, dass die vielleicht fragwürdig ist, ja, dann, es macht mir ja nichts. Es geht da rein und da wieder raus. Ja. Das, was ich höre, das, was ich sehe, das geht da hinein und da wieder hinaus. Die Psychologie sagt da etwas anderes. Alles, was da hineingeht, geht nicht da hinaus, sondern es geht da hinunter. Wenn ich das so bildlich darstellen darf, in den Keller hinunter und lagert sich dort. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht ein Bild machen, wie es bei euch da drinnen aussieht. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Alles, was sie durch Sehen und Hören aufnimmt, das landet schlussendlich da unten. Es wäre ja schön, wenn ich das filtern kann und sage, nein, das geht dahin, aber vieles geht hinein. Und dann kommt es vielleicht plötzlich zu einem Ausbruch, weil sich das eine nicht mit dem anderen verträgt. Und das kann sein durch eine Krankheit verbunden sein, ja, oder was auch immer. Und in diesem Sinne stimmt es auch, glaube ich auch, dass es nicht stimmt, dass wenn jemand predigt, dass das, was ihr hört in der Predigt, einfach da hinein und da wieder hinausgeht. Irgendwo bleibt das hängen bei euch. Irgendwas bleibt in euch drin und prägt euch. Aber wenn ich jetzt einfach mal mich selber anschaue, wie sieht es in meinem Keller aus, kommt dann vielleicht auch die Frage auf, ja, wie kriege ich Ordnung in meinem Keller? Wie kriege ich Ordnung in mir drin? Wie kann ich auf das, was ich gehört habe, gesehen habe, gelagert habe, wie kann ich darauf zurückgreifen? Wie kann ich unterscheiden zwischen Gut und Schlechtem? Kann ich das überhaupt? Kann ich unterscheiden, was richtig und falsch ist? Bin ich in der Lage dazu? Nein, ich kann es nicht. Aber Gott kann es. Und er tut es durch den Heiligen Geist, die dritte Person der Gottheit. Und ich möchte heute, zumal ja Pfingsten ist und wir nicht ein Pfila haben, sondern ein Pfi GD oder wie auch immer. Pfila heißt ja Pfingstlager, für die sich das nicht so geläufig ist. Die sind die Pfadfinder, unsere Pfadfinder sind alle im Pfingstlager. Aber wir haben ja einen Pfingstgottesdienst und wir wissen, wir haben ja auch schon gehört, bei der Textlesung über das Pfingstwunder, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen über die Thematik vom Heiligen Geist zu euch sprechen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, ich werde heute Morgen viele Bibeltexte mit euch auch anschauen. Ich möchte euch ermutigen, auch einen Stift, ein Blatt Papier oder das Handy in die Hand zu nehmen und dort Notizen aufzumachen, um auch mitschreiben zu können, damit ihr das, was ich euch heute Morgen sagen möchte, auch wiederum zu Hause überprüfen könnt. Ich möchte euch wirklich ermutigen dazu. Es wird sehr viel über den Heiligen Geist gesprochen. Es gibt Gemeinden, da wird nur über den Heiligen Geist gesprochen. Es sind vielleicht Gemeinden, die eher charismatisch auch angehaucht sind. Und und die sagen dann auch, wenn man die Taufe des Heiligen Geistes nicht empfangen hat, ist man kein Christ. Wir haben uns von solchen Leuten eher distanziert. Hat dazu geführt, dass wir in der Adventgemeinde über viele Jahre hinweg die Thematik Heiliger Geist zur Seite geschoben haben mit der Begründung, das ist charismatisch, das wollen wir nicht. Und dann sind viele Schriften, Bücher und auch Broschüren in unseren Reihen herausgekommen, geschrieben worden, die eigentlich gesagt haben, hey nein, stopp, der Heilige Geist spielt eine wichtige, wichtige Rolle in deinem persönlichen Glauben, in deiner Beziehung zu Jesus Christus. Und da hat es also dann wiederum eine Änderung ergeben. Nun gibt es wieder andere, auch in unseren Reihen, die den Heiligen Geist als Gott und Person ablehnen. Warum? Weil im katholischen Katechismus eben diese Dreieinigkeit, so wie wir es lehren, so steht, wie auch wir es predigen und wir es auch sagen. Und wenn die Katholiken das machen, wenn wir das dann auch machen, dann sind wir ja eigentlich gleich wie sie. Und das kann ja nicht sein, oder? Also lehnen wir das ab, weil unsere Pioniere haben es ja auch schon abgelehnt. Ja, das stimmt. Unsere Pioniere am Anfang haben etliche Pioniere diesen Gedanken gehabt, dass der Heilige Geist nicht Gott ist und auch keine Person ist und eine Kraft ist. Aber dann in ihrem weiteren Leben hat sich da eine Änderung stattgefunden, dass sie festgestellt haben, nein, es ist nicht richtig, was wir gesagt haben, sondern die Dreieinigkeit ist richtig. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen wach werden in der Zeit, in der wir leben, weil wir müssen eines wissen, in der letzten Zeit, bevor Jesus Christus wiederkommt, wird die Täuschung so perfide und so gemein sein, sie wird so echt sein, sie wird so vieles auch da gesagt werden auf der Seite des Antichristen, wie auch wir das verkündigen, dass wir fast nicht unterscheiden können und dass wir vielleicht sogar das Gefühl bekommen, wir sind auf dem falschen Schiff. Das muss uns bewusst sein. Und wenn die dann schreiben, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, und wir das auch sagen, dann müssen wir nicht das Gefühl haben, dass was wir sagen, ist das Gleiche, was sie sagen und schlussendlich sind wir jetzt auf der Linie von Babylon. Ihr versteht, was ich sagen möchte. Und da merkt ihr auch, wie wichtig es ist, dass wir auch genau wissen, was ist denn die Rolle des Heiligen Geistes? Und was geschah damals auch zu Pfingsten? Und wir haben das gerade soeben ein bisschen vernommen. Sie waren dort alle zusammen in diesem Haus. Plötzlich kommt da ein Brausen vom Himmel, ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie das gewesen sein muss für die Anwesenden dort. Ich meine, wenn plötzlich hier das Haus, der Saal gefüllt wird mit Wind, ja, ein großes Brausen, und dann erschienen ihnen Zungen zerteilt wie vom Feuer, setzte sich auf in jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Ist interessant, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist übernimmt quasi ein Teil von diesen Menschen, indem dass sie Sprachen sprechen, von denen sie vorher keine Ahnung gehabt haben. Der Heilige Geist wird aktiv. Aber was macht jetzt der Heilige Geist genau? Was ist seine Aufgabe? Warum können wir sagen, dass der Heilige Geist neben Gott Vater, Gott Sohn eben auch Gott ist? Eine Person ist, eine Gottheit. Wann und wie beginnt der Heilige Geist an uns zu wirken? Und. Nun, die Frage über die dritte Person können wir schnell klären, indem wir uns einfach fragen, warum, sagt Jesus in Matthäus, im letzten Kapitel, Matthäus Kapitel 28, taufet sie auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Die sind ebenbürtig. Und das werden wir heute auch in der Predigt feststellen, dass sie ebenbürtig sind. Dass der Heilige Geist eine Person ist, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und ich möchte euch einladen, mit mir Apostelgeschichte Kapitel 13 aufzuschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 13 und dort Vers 2. Und da steht, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Hier haben wir einen Heiligen Geist, der spricht. Ich denke, das zeigt uns auch auf, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit ist, die sprechen kann. Interessant, hier geht es ja eigentlich auch um eine Berufung. Es geht hier um die Berufung und im Grunde genommen, dass er eben Saulus zu seinem Werk berufen hat. Wenn wir aber der Berufung von Saulus in Apostelgeschichte 9 näher betrachten, wo er sich nachher nur noch Paulus nennt, dann entdecken wir, dass Jesus es selbst war, der ihn berufen hat. Wer beruft nun? Ist es Jesus? Ist es der Heilige Geist? Es ist, wie soll ich sagen, sie sind ebenbürtig. Ja? Und es ist auch hier ganz genau, es ist der Heilige Geist, der hier in göttlicher Autorität auch spricht. Er ist Gott. Und da, wenn wir zum Weiter fragen, wo begegnen wir den Heiligen Geist das erste Mal in der Bibel? Ganz am Anfang. Und der Geist schwebte über dem Wasser, oder? Der Geist schwebte über dem Wasser. Und dann gehen wir mal zur Offenbarung Kapitel 22, Vers 17, ganz am Schluss der Bibel. Auch da wiederum, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Also wir haben das Interessante, ganz am Anfang der Schrift und ganz am Ende der Schrift wird der Geist erwähnt. Er war also bei der Schöpfung gegenwärtig, ganz am Anfang vom Alten Testament und auch ganz am Ende vom Neuen Testament. Und so ist es auch, es gibt viele Christen, die glauben, dass der Heilige Geist erst im Neuen Testament erscheint. Oder erst im Neuen Testament auftritt. Aber wir finden viele Stellen im Alten Testament, in denen der Geist Gottes vorkommt, von ihm die Rede ist. Oft in der Form, dass geschrieben steht, und der Geist Gottes kam über ihn. Oder wie es in Sacharja auch heißt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. In diesem Text kommt auch klar hervor, dass es sich beim Heiligen Geist nicht einfach nur um eine Kraft handelt, sondern um Gott selber. Theologen sprechen oft auch von verschiedenen Zeitaltern vom Geist, also von Zeitaltern Gottes. So steht, sagen sie im Alten Testament, das ist die Zeit von Gott Vater, die Zeit der Evangelien, das ist die Zeit von Gott Sohn und die Zeit nach den Evangelien, also der ganze Rest vom Neuen Testament, ist die Zeit des Geistes. Da wird der Geist als treibende Gottheit gesehen. Auf den ersten Blick mag das wirklich so aussehen, aber wenn wir genauer hinschauen, dann ist der Heilige Geist im Alten Testament genauso präsent wie im Neuen Testament. Ich denke an den Bußpsalm von David, wo David ja auch sagt, oder? Schaffe mir ein neues Herz und rüste mich mit einem beständigen Geist aus, mit deinem beständigen Geist. Ja? Oder Hesekiel 36, auch dort wiederum, ja, ich will euch ein neues Herz geben, ich will euch ein fleischendes Herz geben und ich will euch meinen Geist geben. Und der Geist, der wird euch verändern. Ich will euch zu solchen Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln. Ja, aber wir sehen, wir erkennen doch, dass es wie ein Rollentausch ergeben hat. Das ist klar, das kommt vor. Jesus, der Johannes Kapitel 16, Vers 7, Johannes 16, Vers 7, da sagt Jesus: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also, Jesus sagt, ich gehe und ich schicke den Heiligen Geist. Das sind zwei Personen, das ist nicht einfach eins. Jesus geht zum Vater, der Heilige Geist, er kommt, um ihn zu vertreten. Und er kommt in einer nie dagewesenen Fülle. Aber wo begegnen wir im Neuen Testament den Heiligen Geist? Er war gegenwärtig bei der Menschwerdung Jesu. Lukas 1, Vers 35. Du wirst vom Heiligen Geist quasi erfüllt werden. Und dann, wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, ohne diesen Geist gibt es auch keine Bekehrung. Ich denke an den Text in Johannes Kapitel 3, Vers 3 bis 6, diese Unterredung, die Nikodemus mit Jesus Christus hatte und Jesus ihm dann schlussendlich sagt, hey, hör mal, du hältst alles, du bist ein ganz lieber Kerl, du kennst die ganze Bibel auswendig und du lebst den Glauben, so wie du es erkannt hast, aber etwas fehlt dir, du sollst von Neuem geboren werden. Die Beziehung zu Gott, die fehlt dir. Du sollst von Neuem geboren werden. Und dann sagt er da in Vers 6, es sei, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Taufe und Geist. Es ist der Heilige Geist, der den Menschen zu einer Bekehrung führt. Der Geist braucht auch uns für diese Aufgabe. Aber in seinem Dienst wird gerade im Johannesevangelium sehr deutlich, also sein Dienst wird sehr deutlich beschrieben. Wenn ihr irgendwo mal in einer Bibelstunde seid und ihr gefragt werdet, hey, wie ist das mit dem Heiligen Geist, dann möchte ich sagen, dann erinnert euch immer an Johannes. Johannes ist das Evangelium, wo am meisten über den Heiligen Geist berichtet wird. Und dann heißt in Kapitel 14, Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch an alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ist die Aufgabe vom Heiligen Geist? Er wird lehren. Er wird uns erinnern. Er wird uns in die Wahrheit führen. So heißt es, Entschuldigung, jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit gegangen. So steht es dann in Kapitel 16. Kapitel 16 vom Johannesevangelium und dort von Vers 8 an. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Von Sünden, weil sie nicht an mich geglauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber es würde euch jetzt überfordern. Wenn aber jener Geist, jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Wow. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Ohne Geist gibt es keine Lehre, keine Mission. Er ist es, der uns die Augen öffnet. Er ist es, der uns das rechte Verständnis schenkt. Und wenn wir zum Schluss von Vers 13 noch betrachten, dann heißt auch da, was zukünftig ist, auch das wird er verkündigen. Der Heilige Geist ist der Urheber der Prophetie. Das lesen wir in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20 und 21. 2. Petrus, Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 1. Und dort Vers 20 und 21, ich möchte eigentlich von Vers 19 lesen. Und wir haben das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet wie auf ein Licht, das einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht. Denn es wurde nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern heilige Menschen haben von Gott her geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Das ist die frohe Botschaft. Getrieben durch den Heiligen Geist. Also der Urheber der ganzen Schrift, der ganzen Bibel ist der Heilige Geist. Die wahre Prophetie ist ein Zeichen Gottes. Nur Gott kann sagen, was zukünftig ist. Ist das nun alles? Führt uns der Heilige Geist jetzt einfach zu Gott, zur Wahrheit? Und sobald jemand sich entschieden hat, Gott nachzufolgen, dann geht er wieder? Nein. Wenn wir den Römerbrief anschauen, Römer Kapitel 8, Römer Kapitel 8 und dort Vers 9 und 11. Ihr aber, heißt es da, lebt nicht gemäß eurer menschlichen Natur oder fleischlichen Natur, sondern im Geist. Wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, der Geist aber ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Oh, das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, oder? Ich möchte euch ermutigen, diesen Text einmal ganz in Ruhe zu Hause nachzulesen, zu studieren und einfach zu sehen, wie oft kommt hier das Wort in vor, in euch wohnt. Wenn der Geist in euch wohnt, wenn Christus in euch wohnt, wenn der Geist in euch wohnt, so kommt es hier vor. So wird es uns hier vermittelt. Ja? Und ich meine, ich finde das so spannend. Es gibt Dinge, die können wir fast nicht begreifen. Ich meine, lest mal auf Johannes Kapitel 14 und dort werdet ihr sehen, dann heißt es zuerst, dass Christus in uns wohnt und dann wohnt der Geist in uns und dann wohnt der Vater und der Sohn in uns. Okay, wie geht das? Ja? Aber es geht um diese Beziehung. Es geht um diese Beziehung zu Jesus Christus und dass der Heilige Geist uns in diese Beziehung leitet und führt. Und es macht auch nichts, wenn wir das nicht ganz verstehen, sondern einfach nur wissen, Gott möchte in uns wohnen. in dir wohnen. Er möchte so nahe bei dir sein, eine enge Beziehung mit dir haben. Der Geist Gottes wohnt in uns, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben. Er begleitet unser Leben als Christen. Warum? Weil er unseren Charakter veredeln möchte. Er möchte uns zubereiten für das Reich Gottes. Ich denke auch in Galater 5, 22, habt ihr den Text gesehen an der Präsentation? Für alle, die hier in der Gemeinde sind, ja, könnt wieder ein Löschen aufmachen da und schauen, welche Frucht ist diesen Monat dran. Aber diese Frucht des Geistes, es zeigt uns ja auf, was Gott aus dir machen möchte. Der Heilige Geist hat viel mit deiner Heiligung zu tun. Er wirkt dort tatkräftig mit. Und Heiligung heißt eigentlich nichts anderes als Vorbereitung auf das Reich Gottes, weil im Reich Gottes wird so gelebt, wie der Heilige Geist dich verändern möchte. Und nicht so, wie auf dieser Welt gelebt wird. Und nicht, dass wir plötzlich einen Kälteschock bekommen, wenn wir im Himmel stehen. Also ich spreche jetzt einfach bildlich, wenn er ins kalte Wasser springt. Ja? Und dann nachher nicht mehr weiter wisst. Aber der Heilige Geist, er macht noch mehr. Römer Kapitel 8, auch wiederum Vers 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Boah, hier geht's ums Gebet. Wie oft habt ihr schon gedacht, euer Gebet geht nur bis zur Decke und Gott erhört dein Gebet nicht und ja, so wie ich spreche, kann ich doch nicht vor Gott kommen. Aber es steht hier, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wow. Der Heilige Geist vertritt uns. Im Gebet vor Gott. Wir sehen, was für eine wichtige Rolle der Heilige Geist auch in unserem Leben hat. Welche Rolle er in der Nachfolge spielt, in deiner Heiligung. Ich habe nur ein paar Texte aufgezeigt über das Wirken des Heiligen Geistes und euch versucht, ein Bild zu malen über diese dritte Person der Gottheit. Aber wann und wem wird denn der Heilige Geist gegeben? Nach Apostelgeschichte 2, Vers 39 sind es die, die Buße tun und sich taufen lassen. Und die Taufe ist im Grunde genommen das ureigenste Element des Geistes, weil es dort um Bekehrung geht, weil es um Übergabe geht. Es ist der Heilige Geist, der einen Menschen zu diesem Schritt führt, dass der Mensch schlussendlich den Bund mit Gott in der Taufe schließen kann. Ich bekenne in der Taufe, dass ich ein Sünder bin, Gott aber gerecht ist. Ich bekenne mich zum Tode Christi an meiner Stadt und begehre Reinigung von meinen Sünden und Vergebung. Ich gebe mein Ich und lasse sterben in der Symbolik der Taufe, in der Symbolik des Untertauchens, damit anschließend Christus in mir lebt, so wie es in Galater 2, Vers 20 steht, so lebe denn nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was macht Gott, wenn ein Mensch sich in der Taufe ihm übergibt? Er gibt sich selbst als Gegengabe, er gibt den Heiligen Geist. Aber damit ist noch nicht beendet. Epheser 4, Vers 30. Epheser 4, Vers 30, da steht, betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung. Das heißt, versiegelt für das ewige Leben. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Der Heilige Geist, der uns versiegelt, ist uns sozusagen der Garant des ewigen Lebens. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12 steht, dann heißt es in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. So sehen wir, dass den Heiligen Geist haben oder Jesus haben, offensichtlich die gleiche Auswirkung hat, nämlich das ewige Leben. Wer Jesus hat, lebt mit ihm, ist bekehrt, aber der hat auch den Heiligen Geist und wird von ihm in seinem Leben geführt und immer mehr gottähnlich gemacht. Der Heilige Geist ist also für Menschen, die mit Jesus leben wollen und auch gewillt sind, ihm zu gehorchen. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 32, wo es heißt, wir sind Zeugen dieses Geschehens, mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Er ist also mit dem ganzen Erlösungswerk geschehen, auf geheimnisvolle Weise verwoben. Und darum sollen wir auch nicht in der Sünde beharren und dadurch den Heiligen Geist betrüben. Das ist das, was auch in diesem Epheser-Text hervorkommt. Denn das würde bei starrer Beharrlichkeit unweigerlich zu dieser unvergebbaren Sünde führen, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist immer so eine Geschichte mit dieser Sünde gegen den Heiligen Geist, oder? Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die Sünde, von der ich mich durch den Heiligen Geist nicht überzeugen lassen will. Das kann jede Sünde in meinem Leben sein, die mir der Heilige Geist aufzeigt, die ich aber nicht aufgeben will. Und somit wird die Stimme des Heiligen Geistes in diesem Bereich immer schwächer und schwächer. Sie wird betrübt, bis sie uns nicht mehr erreichen kann, weil wir ihr gegenüber taub geworden sind. Dann sind wir für Gott unerreichbar geworden. Das ist mit dem Teufel geschehen. Welches Mittel bleibt an Gott? Wenn er alles probiert, dich auf irgendeine Weise über eine Schwäche in dir aufmerksam zu machen, aber dir gefällt diese Schwäche und du möchtest nicht aufhören damit. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine Verbohrtheit auf unserem eigenen Weg, bei der wir gar nicht mehr merken, dass wir längst von Gott weg sind. Wer sich nun aber Sorgen macht über diese Sünde, wenn sich jemand Sorgen macht darüber, habe ich jetzt diese Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht? Wenn sich jemand Sorgen macht, ist es für mich ein klares Zeichen, dass der Heilige Geist noch am Wirken ist. Sonst würde er sich gar keine Sorgen machen. Oder? Wir müssen aufpassen mit diesen Begriffen oder auch aufpassen, dass wir nicht einfach das Gefühl haben, ich habe diese Sünde begangen, während ihr doch irgendwie euch Sorgen macht darüber. Da ist einfach der Geist Gottes immer noch am Wirken bei euch. Das ist frohe Botschaft. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann, wenn wir sie bekennen und sie Gott übergeben. Aber wir müssen auch lernen, in solchen Situationen zu vertrauen, dass Gott rettet. Wie erhalten wir den Heiligen Geist? Durch Gehorsam und Übergabe. Doch es kommt noch etwas dazu in Lukas 11, und ich bin auch froh, hat Ursula ganz am Anfang dieses Gottesdienstes auch das bei der Einleitung schon vorgelesen, Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11 und dort ab Vers 9. Bittet, ja eigentlich muss ich es gar nicht lesen, es wurde ja heute schon mal gelesen, nein, ich mache es trotzdem. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Es geht um das Gebet. Jeder, der bittet, heißt im Vers 10, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihm um ein Brot bittet, einen Stein gäbe? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gäbe statt dem Fisch? Oder wenn er um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion dafür gäbe? Das macht Gott auch nicht. Und so heißt es in Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und was hier steht, dieses Bitten, ist in einer Form geschrieben, in einer griechischen Form des fortlaufenden Bittens. Nicht einmal bitten, sondern fortlaufend bitten. Es gibt auch Geschwister, die sagen, ja, ich bin doch bei meiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt, das reicht, alles gut. Nein, es geht um ein tägliches, immer wiederkehrendes Bitten um den Heiligen Geist. Weil dadurch, dass wir um den Heiligen Geist bitten, geben wir eigentlich auch ganz klar bewusst zum Ausdruck, Herr, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche dich, damit die Veränderung geschehen kann. Ich brauche dich, damit Beziehung passieren kann, geschehen kann. Und das geben wir tagtäglich, geben wir das so weiter, wenn wir um den Heiligen Geist bitten. Und Gott, er wird uns erhören. Aber versteht ihr auch, wir merken, wenn wir das tun, dann bedeutet es auch, dass ich mich völlig Gott hingebe. Oder hingeben muss. Es ist mit dem verbunden. Und Gott gebe uns die Willigkeit, den Mut, uns ihm ganz anzuvertrauen und um seinen Heiligen Geist auch zu bitten. Die Verheißung der Schrift ist klar. Gott gibt den Geist als Gegengabe für unsere Hingabe von unserem alten Mensch in der Taufe. Und wenn wir es damit ernst meinen, gilt die Verheißung auch in unserem Leben. Wir wollen in diesem Sinn auch um den Heiligen Geist bitten, dass er uns damit versiegelt, auch zur Erlösung. Die Frage nach dem Heiligen Geist betrifft direkt auch unsere Erlösung, deine Erlösung. Was Jesus heute für uns tut, das tut er durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist beeindruckt uns auf unserem Weg der Heiligung. Und dieser Geist soll uns mehr und mehr erfüllen. Und so steht es auch in Epheser 5, Vers 18. Ich hoffe, ihr könnt noch schreiben. Epheser 5, Vers 18 oder tippen. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Um ein wahrer, echter Christ zu sein, brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich glaube, umso mehr auch in der Zeit, in der wir heute leben, sind wir auf den Geist Gottes angewiesen. So lasst euch nun erfüllen durch den Geist Gottes. Öffnet euch, lasst ihn herein. Amen.